Diesmal geht es in den Norden Europas und die ITB in Berlin bot mir die seltene Chance für ein Gespräch über Schweden mit jemandem, der sich nicht nur auskennt, sondern auch in Sachen Repräsentation des Landes in Deutschland ist. Deutsches Reiseradio und Podcast mit Rüdiger Edelmann und offiziell muss man jetzt, glaube ich, sagen, Ihre Exzellenz der schwedischen Botschafterin in Deutschland, Veronica Wand Danielsson. Hey, oh, willkommen.
Tack ska du ha. Hey.
Wir können uns in Deutsch unterhalten. Wir haben eben gerade im Vorgespräch schon geklärt, es gibt da ein paar deutsche Wurzeln, ganz konkrete, aber da können wir vielleicht später noch drüber reden, wenn Sie mögen. Ich habe die möglichst formvollendete Vorstellung gewählt. Gilt dies auch im Land des Duzens und der Vornamen? Oder wie sprechen Schweden beispielsweise eine Botschafterin, einen Botschafter an? Ich weiß nur, dass es Regeln gibt, wie man den König, die Königin ansprechen muss.
Dann haben Sie schon sehr viel über Schweden gelernt. Ja, bei dem König gibt es Regeln. Aber Botschafter, beim ersten man spricht sie am Anfang als Exzellenz an und dann gehen die Schweden ziemlich schnell ins Duzen rüber. Und wenn sie sich zwischendurch mal ein bisschen unbequem fühlen, besonders wenn es Ausländer sind und sie wissen, dass die Erwartungen sind, dass man gesiezt wird, dann redet man so eher in der dritten Person vielleicht. Aber gleichzeitig wissen auch die meisten Ausländer, wenn sie nach Schweden kommen, dass die Schweden einen duzen. Und irgendwo gibt es auch eine nettere Beziehung, eine offenere Beziehung.
Ja, und vor allen Dingen meine Beobachtung war, eine offenere Beziehung, ohne dass deswegen der gegenseitige Respekt, der bei uns manchmal dann so ganz schnell niedergerissen wird, deshalb verschwindet.
Genau, Sie haben ganz recht,
Noch eins vorweg, wenn ihr euch wundert, warum die schwedische Botschafterin so akzentfrei Deutsch spricht, dafür gibt es eine Erklärung, die sie uns, wenn sie mögen, selber liefern möge. Warum ist er so völlig akzentfrei?
Weil Sie, lieber Journalist, nicht Schwedisch sprechen. Da muss man sich, ich habe in der Schule besser aufgepasst. Nein, ich mache ein bisschen Spaß auch. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ich hatte einen deutschen geliebten Vater und eine schwedische Mutter. Ich bin die zweite Generation Diplomatin, aber mein deutscher Vater war deutscher Diplomat, der nach Schweden ging, Ende der 50er Jahre, als deutscher Presseattaché zur deutschen Botschaft in Stockholm. Er sagt immer, keine besonders leichte Zeit, nicht so viele Jahre nach dem Krieg, lernte aber in Stockholm meine schwedische Mutter kennen, hat sich verliebt, hat dort geheiratet und Veronika ist in Stockholm zur Welt gekommen. Aber ja, als Tochter eines deutschen Diplomaten, einer schwedischen Tänzerin. Meine Mutter war Balletttänzerin. Und dann haben wir als Diplomatenkinder unsere Zeit hauptsächlich im Ausland verbracht. Schwedisch dominierte in der Familie. Meine Mutter war Schwedin. Wir waren vier Töchter, wurden wir langsam aber sicher. Immer Deutsch mit dem Vater und immer Schwedisch mit der Mutter.
Das erklärt einiges. Also ich freue mich jedenfalls, mit der obersten Diplomatin des Königreichs Schweden sprechen zu dürfen. Bedanke mich für die Einladung. Jetzt lassen Sie uns mal reden. Tourismus nach Schweden gehört sicher zu den eher angenehmeren Aufgaben einer Botschafterin.
Ja, ich würde sagen, besonders in diesen Tagen. Ich bin erst seit 5 Monaten Botschafterin in Berlin, in Deutschland. Und diese Zeit ist besonders geprägt gewesen von der NATO-Frage, der sicherheitspolitischen Lage. Wir haben einen Krieg in Europa und das beunruhigt nicht nur Deutschland und Schweden, das beunruhigt ganz Europa. Unser Herz und unsere Unterstützung ist mit der Ukraine. Aber natürlich diese Zeitenwende in Deutschland, der Krieg, der ausbrach am 24. Februar 2022, hat auch eine schwedische Zeitenwende veranlasst. Und jetzt haben wir in den letzten 1,5 Jahren die NATO-Frage, die NATO-Mitgliedschaftsfrage auf jeder Ebene. Wir sind sehr froh über die starke deutsche Unterstützung für unseren NATO-Prozess. Aber jetzt gerade in diesen Tagen sogar hat sich diese Frage gelöst. Und das letzte Land der Alliierten, Ungarn, hat gerade vor einigen Tagen die Unterschrift, die Ratifizierung des schwedischen NATO-Beitrags akzeptiert. Vielleicht sind wir am Ende dieser Woche, spätestens Anfang nächster Woche, ein NATO-Alliierter Deutschlands.
Muss ich mich beeilen, damit ich das rechtzeitig online bekomme. Ansonsten die Bemerkung hier, natürlich sind diese Gespräche aufgezeichnet und es dauert anschließend immer 1-2 Tage, bis bestimmte Sachen umgesetzt wird. Sie haben mir jetzt letztendlich eine ganze Reihe von Fragen schon vorweggenommen. Trotzdem würde ich da einfach nochmal nachhaken. Das ist eine Zeitenwende. Wie hat sich das in einem Land wie Schweden ausgewirkt? In Deutschland wissen das die meisten, was passiert ist und kennen auch die Ängste. Wie sehen das die Schweden und wie sehr hat das eigentlich die schwedische Gesellschaft de facto verändert, wenn man weiß, dass das Land immer erstens einen eigenen Weg gesucht und meistens gefunden hat und eigentlich auch sehr strikt auf seine Neutralität pochte?
Na, das Letzte würde ich in Frage stellen. Ja, wir hatten vielen Jahren, bei der 200 Jahren haben wir keinen Krieg mehr auf schwedischem Boden gehabt. Und wir waren während des Kalten Krieges neutral. Wir waren allianzfrei. Aber dann, 1995, ist Schweden der EU beigetreten. Und mit dem Beitritt der EU haben wir, ohne großes Wesen drum zu machen, deshalb ist es oft auch irgendwo so ein bisschen unbemerkt an den Menschen vorbeigegangen, haben wir die Neutralität zurückgelassen. Wir nennen uns seit 1995 nicht mehr ein neutrales Land. Zum Unterschied von zum Beispiel Österreich und Irland, die haben das in ihrer Verfassung mit eingeschrieben. Schweden hatte keine Bedenken, der EU beizutreten und ist EU-solidarisch in jeder Hinsicht. Ein sehr starker, sehr engagiert in der EU-Zusammenarbeit. Aber ja, wir verblieben militär allianzfrei. Das war so ein bisschen der Grund unseres Statuses. Jetzt mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, das bedeutet auch für Schweden eine Zeitenwende. Da wurde es plötzlich klar, wie weit Russland bereit war zu gehen, um ihre nationalen Interessen weiter zu erreichen. Und wir sind ein Partnerland der NATO gewesen, viele Jahre lang, haben eine sehr enge Zusammenarbeit gehabt mit der NATO. Unsere Militärs sind vollkommen interoperabel mit den Streitkräften der NATO-alliierten Länder. Es war ja sogar eine sozialdemokratische Regierung, die den Antrag stellte. Das heißt, die Partei, die am längsten immer gegen eine NATO-Mitgliedschaft war. Dann kam der Krieg und dann war es die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson, die den Antrag stellte, zusammen mit Finnland. Das war auch immer eine wichtige Voraussetzung. Schweden und Finnland waren die beiden Länder im Norden, die nicht der NATO zugehörten. Als Finnland teilweise auch einige Zeit vor uns, einige Wochen vielleicht nur vor uns, sich entschied, der NATO beizutreten, war es nicht mehr so merkwürdig, dass auch Schweden zu dieser Entscheidung kam. Die Bevölkerung, ich würde sagen, das hat mit dem Russlandbild zu tun. Seit 2014, seit dem letzten Endes, wo der Angriff auf die Ukraine anfing, die Krim wurde illegal annektiert, haben die Schweden natürlich sehr gut aufgepasst. Sie wussten, dass sich die Verhältnisse im Ostseeraum jeden Tag, jede Woche, jeden Monat verschlechterten. Und auch die Rhetorik der Politiker haben das immer wieder dargestellt. Der Sicherheitsraum, eure Sicherheit verschlechtert sich, weil Russland eine aggressive Außen- und Sicherheitspolitik vertritt. Und insofern glaube ich, dass die Schweden weniger erstaunt waren, also natürlich schockiert, als der Krieg eintraf, aber sie hatten letzten Endes keine Illusionen mehr, was Putin anbelangt. Während, wenn ich jetzt den Vergleich mache zu Deutschland, beide unsere Länder haben eine Zeitenwende, aber letzten Endes hat Deutschland doch einen Dialog mit Putin aufrechterhalten. Nord Stream 1, Nord Stream 2 wurden fortgeführt. Man sah Gespräche, man sah Sitzungen, man sah Besuche, Austausch zwischen Berlin und Moskau. Ich glaube, für die Deutschen kam es als ein größerer Schock, weil sie einfach mit dem Gefühl lebten, wir sind keiner Bedrohung ausgesetzt, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und jeder beschäftigt sich nicht damit, wie wir als Diplomaten. Ich glaube, es war ein noch größerer Schock für die deutsche Bevölkerung. Und da verstehe ich jetzt, und ich verfolge das ja jetzt auch selbst, ist die Zeitenwende, wird länger dauern, um von der deutschen Bevölkerung ganz verstanden zu werden, in ganz Deutschland. Deutschland ist selbst ein gespaltenes Land, hat unterschiedliche Geschichten. Wenn man aus Ostdeutschland, ehemaligen ostdeutschen Ländern kommt, dann hat man andere Erinnerungen. In Schweden war von rechts bis links, die Parteien standen hinter dieser Entscheidung. Wir haben ja beinahe eine größere Unterstützung für die NATO heute in Schweden als in vielen alliierten Ländern. Und ich glaube, der Hauptgrund ist halt, wie gesagt, dass man die Gefahr unter so vielen Jahren gesehen hat, mitverfolgt hat, weil es ja unsere nächste Nachbarschaft galt. Und außerdem hatten wir im Verteidigungsbereich abgerüstet, waren kein NATO-Mitglied. Das ist deshalb, als es jetzt wirklich ernst wurde, eine existenzielle Situation für die Schweden. Das spüren die Schweden wie die Balten, wie die anderen nordischen Länder. Und daher die Akzeptanz und das Verständnis für die Zeitenwende und für die NATO-Mitgliedschaft.
Lassen Sie uns aber auch über ein paar andere und angenehmere Dinge reden. Wir Deutschen fahren ja seit Jahrzehnten immer gerne nach Schweden, um Urlaub zu machen. Daraus wiederum sind positive wie auch, ja, schätze ich mal, nicht stimmende Vorurteile gewachsen, auch bei uns logischerweise. Welche finden die Schweden denn sympathisch und welche nicht? Also Schweden gleich romantisiertes Pippi-Langstrumpf-Land, Land der Elche und Ikea, das Land der permanenten Fika mit den berühmten Kanelbühler, das Land der finsteren Kriminalromane und Filme auf der anderen Seite. Und in Schweden, das sagen ja nun auch wieder, sei es im Winter immer unerträglich dunkel und ein Urlaub sei auch völlig unbezahlbar. Was sagt ein Schwede, wenn er all dieses so übergestülpt bekommt?
Das Pippi-Langstrumpf-Land, das gibt es natürlich auch, das gibt es immer noch. Wir haben ein Landhaus eine Stunde südlich von Stockholm. Und wenn ich da mit dem Fahrrad fahre und ich sehe die Weiden, die Pferde, die Kühe, die Schafe, das ist heute immer noch das ländliche Leben. Das gibt es auch noch. Und das ist, und dann fahre ich auch, wenn ich in Gotland bin, dann sehe ich auch die Pippi-Langstrumpf-Filme, die dort gedreht wurden. Das ist nachvollziehbar, das kann ich so vor mir sehen. All diese, wie die meisten Länder, gibt es sehr viele verschiedene Teile von Schwedens. Und glaube ich, wenn man als Tourist, als Besucher kommt, kann man selbst entscheiden, welchen Teil man sehen und genießen will. Du kannst den Sommer wählen. Es wird vielleicht kein französischer Sommer sein mit 40 Grad und garantierter Sonne, sondern du musst schon ein, würde ich sagen, ein Naturmensch sein, die Natur lieben. Und dazu gehört auch, die Natur zu lieben und zu akzeptieren, wie sie sich zeigt. Und das kann ein Sommer heißen, dass es vielleicht nur 20 Grad kalt sind. Dann ärgert sich auch Veronika, die am liebsten im Sommer nur Sonne haben will und keinen Regen. Und dann denke ich an meine schwedische Mutter, die immer sagte, es kommt nur auf die Kleider an, Veronika. Richtig angezogen musst du sein und dann kannst du überall rein. Das habe ich ja selbst, Kinder. Und die nimmt man in den Wald mit und wir pflücken unsere Blaubeeren oder unsere Lingon, Preiselbeeren. Und wir pflücken die, besonders wenn es mal geregnet hat, dann kannst du ja leichter auch an deine Pilze rankommen. Und ich kann mitten im Wald mich befinden und tief durchatmen und das Gefühl haben, jetzt fühle ich mich gesund, gesünder, als wenn ich in einer Großstadt bin. Das kann ich als Großstadtmensch natürlich auch genießen, ins Kino, ins Theater, in die Museen. Aber als Mensch, ich fühle mich näher der Natur in Schweden, in der Natur Schwedens, im Wald Schwedens. Sehe die fantastisch großen Tannenbäume. Ja, letzten Endes, du musst die Natur genießen und lieben, um Schweden als Naturland zu genießen.
Das ist aber auch ganz wichtig und das müssen umgekehrt wir Deutschen, glaube ich, auch erst lernen. Oder es war zumindest eine Lektion für mich selber zu sagen, Schweden lieben nicht nur ihre Natur, sie gehen auch völlig anders mit ihr um, weil das einfach ein viel existenziell wichtigerer Bereich der Umwelt ist als bei uns, wo wir immer so uns klimatisch und sonst irgendwie, selbst in früheren Zeiten ohne Klimakrise, uns immer so irgendwo in der Mitte bewegt haben. Und es war mal ein bisschen kalt und es war mal ein bisschen warm. Gleichzeitig aber halt auch das Vorurteil des Dunkelseins.
Ich finde den Winter gar nicht mal so schrecklich. Also der Unterschied, ob es jetzt minus 10 oder minus 20 ist, in Stockholm ist ja sehr selten 20 Grad. Du musst schon in den höheren Norden, dann musst du auch diese Kälte genießen. Aber zum Beispiel für mich, jetzt habe ich die letzten Jahre in Stockholm verbracht, wieder nach vielen Jahren Paris und dann jetzt bin ich in Berlin. Aber den Winter liebe ich, weil das Licht anders ist. Es ist ein fantastisches Licht im Winter, das du sonst nirgendwo auf der Welt findest. Und ja, nun sitze ich eh im Büro den ganzen Tag und dann natürlich gehe ich nach Hause abends, dann ist es dunkel. Aber für mich hat das Dunkel, wenn du in einer Großstadt lebst, überall ist Licht. Jetzt wohne ich hier in Berlin, in Dahlem. Hier ist nicht besonders viel Licht abends. In Schweden, in größeren Städten hast du schon viel Licht, damit du dich einfach bewegen kannst, rauskommst, auch aus Sicherheitsgründen. Aber tagsüber die Stunden, wo du die Sonne siehst und das nordische Winterlicht siehst, finde ich das sehr schön. Die Kälte ist trocken. Ich kann oft hier mehr frieren, weil es feuchter ist. Die trockene Kälte, die du oft in skandinavischen Ländern hast, da ist einfach die Kälte mehr erträglich. Und dann hast du auch ein bisschen das Gemütliche. Man hat sehr viel Kerzenlicht. Wenn man dann nach Hause kommt, ja, will man starkes Licht haben und will arbeiten, dann machst du das. Und willst dir eine mehr gemütliche Stimmung um die Weihnachtszeit, das fängt ja letzten Endes schon im ersten Advent rum, bis letzten Endes Ende Januar, lebst du so ein bisschen in dieser mehr romantischen Stimmung mit viel Kerzenlicht, dann kannst du das auch wählen. Also der Winter ist ja Teil des Lebens einfach und des Lebens im Norden.
Was denkt ihr Schweden eigentlich über die Deutschen? Ich könnte mir vorstellen, immer ein bisschen harsch und unhöflich und vor allen Dingen mag bei Italienern und Spaniern noch viel, viel schlimmer sein. Sie rücken einem fürchterlich nah auf die Pelle.
Fragen Sie eine, ich habe ja natürlich auch deutschen Hintergrund. Nein, ich muss auch sogar sagen, ja, vielleicht bin ich nicht ganz objektiv mit einem deutschen Vater und einer deutschen Kultur teilweise auch aufgewachsen. Aber ich glaube, die Schweden, ich hatte schwedische Großeltern, die sprachen fließend Deutsch. Deutsch ist ein sehr starker Teil der schwedischen Kultur gewesen. Des Sprachenraums, des Kulturraums, wenn man das schwedische Königshaus bevor der jetzigen Linie Bernadotte, es gab so vielen deutschen königlichen Einfluss auf dem schwedischen Thron. Jeder schwedische König wählte eine deutsche Prinzessin. Die Sprachen sind sich sehr eng und erinnern aneinander. Du hast ja sogar August Strindberg, der berühmte schwedische Schriftsteller, der mal sagte, Schwedisch ist ein deutsches Blatt. Die Nähe zwischen den Sprachen gibt es schon. Und dann kommen sehr viele Deutsche nach Schweden. Nein, ich glaube, die Deutschen sind sehr beliebt. Man erkennt sich selbst wieder. Deutschland ist heute eine wirtschaftliche und politische Großmacht. Es gab eine Zeit nach dem Krieg, wo die Verhältnisse schwieriger waren, aus politischen Gründen. Und teilweise vielleicht, weil Schweden auch fühlte mit der Nähe Deutschlands in den Weimarer Jahren, also nach dem Ersten Weltkrieg, viele Schweden studierten in Deutschland. Dann kam diese furchtbare Nazi-Zeit. Und die Schweden hatten vielleicht auch schlechtes Gewissen, dass sie selbst nicht früher Grenzen gezogen hatten, sondern ja, hat es dieselben Tendenzen auch teilweise in Schweden. Aber ich würde sagen auch, letzter Kommentar, die schwedische Königin Silvia hat zu einem sehr positiven Deutschlandbild natürlich auch beigetragen. Und sie liebt es, in Deutschland zu sein. Ich habe die Königin nur vor einigen Wochen wieder getroffen, gerade in Hessen, wo sie herkommen, hat den hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein getroffen. Sie liebt Deutschland und die Deutschen, fühle ich, lieben das schwedische Königshaus. Das trägt auch zu der Nähe unserer beiden Länder und Beziehungen bei.
Wie wächst man in Schweden auf? Auch mit Astrid Lindgren-Erlebnissen und Geschichten?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin als Kind schon damit aufgewachsen, meine Kinder, obwohl sie jetzt Diplomatenkinder waren und wir waren in Brüssel, als sie klein waren, das gehört einfach zur Kinderliteratur. Ich würde sagen, Astrid Lindgren sowieso, Elsa Beskow-Bücher, ich weiß nicht, ob sie gleich bekannt ist in Deutschland, fantastische Zeichnungen. Aber all diese verschiedenen Geschichten als junge Kolson Potocket, Emily Lönneberger. Und ich muss sagen, jetzt bin ich erwachsen. Ich habe erwachsene Kinder Und wir können heute noch, wenn wir in Schweden sind, plötzlich geht irgendwo, wenn man in den Ferien um 6, 7 irgend in der Zeit, wo Kinderstunde ist im Fernsehen, und dann siehst du einen alten Pippi Langstrumpf-Film oder die Serie Emil in Lönneberger geht, die gucke ich mir als Erwachsene heute noch sehr gerne an. Mit Humor gemacht, gute Schauspieler. Nein, Elsa Beskow und Astrid Lindgren sind Teil unseres DNAs.
Spielt gesellschaftliche Gleichberechtigung in Schweden eine wichtigere Rolle als hier in Deutschland?
Der wichtigste Grund, das weiß man oft nicht, nicht nur die Gleichberechtigung aus, sagen wir mal, aus Menschenrechtsgründen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Schweden war ja lang ein armes Land, große Migration in die USA, und dann kam die Industrialisierung sehr schnell. Das drittgrößte Land Europas, der EU, das eher gesagt, ist Schweden. Eine kleine Bevölkerung, heute ein bisschen mehr als 10 Millionen. Wir mussten einfach die Frauen in die Wirtschaft reinholen. Und da brauchte man die Gleichberechtigung, da brauchte man die Kindergärten, da brauchte man die Sozialversicherungen. All das waren Gründe der Gleichberechtigung schon in den 70er, 80er Jahren. Und da waren wir vielleicht so ein Land, eins der ersten Länder, die sich so aufstellten, und viele andere Länder sind dann kamen hinterher und haben jetzt dieselben Prioritäten.
3 Ratschläge für die Vorbereitung eines Urlaubs in Schweden für uns Deutsche. Woran sollte man denken, worüber sich vor dem Start Gedanken machen?
Es kommt darauf an, wie man den Urlaub verbringt natürlich. Ich war sehr viele Jahre in Brüssel, EU, NATO. Wir fuhren oft mit den Kindern mit dem Auto hoch, jetzt fliege ich eher. Und jetzt kann man aus Berlin plötzlich mit dem Zug fahren. Das kann ich warm empfehlen. Aber es ist ein großes Land, kommt darauf an, welche Ambitionen man hat, ob man unten in Småland bleibt, in Schonen bleibt oder nach Stockholm fährt oder vielleicht noch weiter nördlich. Du musst ein gutes Auto haben, gerne ein bequemes Auto, und darauf vorbereitet sein. Ich würde sogar Autourlaub empfehlen. Die Straßen sind fantastisch, dann genießt du die Natur, dann kannst du dir Zeit nehmen, kannst anhalten. Aber es sind lange Strecken von einem Ort zum anderen. Wenn du Großstädte liebst oder eher ein Stadtmensch bist, dann würde ich sagen, ja, sogar Malmö ist eine spannende Stadt. Sehr international, eine Stadt der meisten Nationalitäten gibt es dort im Norden. Sonst bin ich natürlich als Stockholmerin in Stockholm verliebt. Das Venedig des Nordens, auf Inseln gebaut, da kannst du alles finden. Du kannst die Natur genießen, du hast fantastische Museen, du hast Mode, du hast Kunst, du hast die Außenskansen, wo du so siehst, wie das alte Schweden aussah. Und du hast Innovation und du hast die grüne Umstellung, du kannst Fahrrad fahren. Stockholm ist eine fantastische und sehr internationale Stadt geworden. Und wenn du gutes Essen liebst, isst du in Stockholm genauso gut wie in Paris. Und ich kann wirklich die Vergleiche machen. Haute Cuisine, die nordische gute Küche, oder ist wirklich eine innovative Küche geworden. Und wenn du noch mehr Natur liebst, dann würde ich fortsetzen. Dann würde ich bis nach Kiruna fahren, die großen Nationalparke besuchen, kannst fantastisch wandern. Ist doch natürlich ein Stück mit dem Auto, aber von der Natur her gesehen einmaliges Erlebnis. Und da kann man größere, kürzere Ausflüge machen. Es gibt viel zu sehen, und ein bisschen so der persönliche Geschmack entscheidet, wo man dann letzten Endes landet.
Und ein bisschen Erfahrung muss man dann auch selber sammeln, und dann steht dem Besuch in eurem Land nichts mehr im Weg. Ich danke für das Gespräch. Tack så mycket.
Tack ska du ha. God kväll.
Mehr Schweden mit touristischen Tipps von der ITB wird es demnächst geben. Hier jetzt noch mein allgemeiner Abschlusswunsch. Abonniert doch bitte unsere Website mit Fotos, Links und Zusatzinfos und die Podcasts direkt bei Spotify, Amazon Music, Google und Apple Podcasts und einigen Portalen mehr. RSS-Feed auf der Website geht natürlich auch. Infos über neue Stories gibt es regelmäßig bei Facebook, Insta, X und auch sonst in der Social-Media-Landschaft. Hey und tschüss.